Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Salve.
goldene Moderationsbrücken. Thema diesmal Maximus Trax. Und eigentlich bräuchte ich hier wirklich sehr viel Hall, um das auszusprechen. Klingt so ein bisschen wie Hugo Drax, der war mal einer der Gegenspieler von James Bond. Ich weiß nicht mehr genau, wie er ist. Was war denn? Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Aber also ich glaube, so es ist was anderes, ne?
Mit so profanen Dingen kommst du mir jetzt hier. Das ist ja wirklich
Bond.
Abartig.
Angesichts abartig. Des römischen Imperiums kommt der mit James Bond.
Genau.
Das römische, und wir jetzt, sind in Rom, ne?
Also im römischen. Wir sind in Rom. Wir sind im Römischen Reich und zwar im 2. Jahrhundert. Damit fangen wir jetzt an. Bevor jetzt ein Klugscheißer oder ein Mensch, der sehr viel weiß, dahinter kommt und sagt, Maximus Trax, hast du ja gerade gesagt, der war doch viel später. Oder nicht viel, aber ein bisschen. Das stimmt. Aber ich fange trotzdem im 2. Jahrhundert an, weil da nämlich festzuhalten ist, dass dieses Imperium Romanum eines der schönsten und größten aller Zeiten war. Es war eine, ich sag mal, goldene Ära, ein goldenes Zeitalter, weil es war im Inneren stabilisiert. Es hatte wenig Kriege zu führen. Es umfasste damals, das muss man sich wirklich mal vorstellen, fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Also das ist deutlich mehr, als heute China oder Indien zusammen für sich beanspruchen können. Und war wirklich so weit ausgedehnt, also der gesamte, das muss man sich mal vorstellen, so bildlich Mittelmeer, ja, das ist ja von der einen Seite Gibraltar, auf der anderen Seite Israel und darüber ist so ein bisschen Griechenland, darunter ist Nordafrika, Ägypten, Alexandria und all diese wunderbaren Dinge. Da war das Römische Reich überall vorhanden, bis nach Syrien, bis nach Ägypten.
Einmal rundherum sind die ganz rundherum gekommen?
Also ganz rundherum.
Marokko.
Alles eingenommen. So, und dann ging es weiter fast bis zum Hindukusch. Also wirklich krass, das kann man nicht anders sagen.
Wer war denn, kennen wir irgendeinen Kaiser aus der Zeit?
Ja, natürlich, kennen wir alle.
Ja, klar, aber der so so Leute wie ihr, kenne ich irgendeinen Kaiser aus
der Zeit? Trajan zum Beispiel.
Das war
Trajan, 117, dann gab es den auch wirklich sehr berühmten Antoninus Pius, also das antoninische Zeitalter, der war 138 bis 161 Kaiser, also ein bisschen nach Trajan. Und das war sozusagen eine Konstruktion, von der man dachte, die hält immer. Ja. Und die haben sich da eine Idee einfallen lassen, da muss man auch zu sagen, also Chapeau, wer da drauf kommt. Es ist ja so, dass manchmal die Kaiser Söhne haben, die ja also knapp bis 3 zählen können und dann hört es auf. Und die werden dann in der normalen Dynastie schlicht und ergreifend Könige. So, das kann man sehr schön nachzeichnen an der habsburgischen Spanienlinie, wo also die Habsburger im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien Könige stellten und der letzte von denen ist derart degeneriert, dass du wirklich denkst, um Himmels Willi, der sieht schon aus, als wenn er nicht bis 3 zählen könnte und da ist viele Jahre Inzucht, heftige Arbeit bei. Jedenfalls, das funktioniert natürlich nicht, weil die eben teilweise Kinder haben, die scheiße drauf sind und nichts können. Daraufhin hat man sich dann überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir uns aus der Nachbarschaft den Klügsten adoptieren und den dann zum Kaiser machen. Das waren die sogenannten Adoptivkaiser. Die Forschung ist sich nicht mehr so ganz sicher, ob das genau so war, wie ich das jetzt vielleicht etwas zu positiv schildere. Jedenfalls aber gibt es Kaiser, die nicht mehr leibliche Kinder ihres Vorgängers waren. Sagen wir es mal vielleicht etwas so, weil man, also die Diskussion ist darum gegangen, dass man das so als eine Art Eliteauswahl, ich sag mal, eingeschätzt hat.
Meritokratie.
Ja, aber es war manchmal so, dass auch der Senat einen solchen Kaiser dann bestimmt hat. Da war dann der Kaiser, der Alte sozusagen nicht mehr so richtig gefragt. Jedenfalls können wir festhalten, in Summa, das war die Glanzzeit oder die Hochblüte des Imperium Romanums. Nie vor und nie danach war es so wie in diesem 2. Jahrhundert.
Wie lange war es so gut? Weil das, wenn du sagst, das goldene
ja, das Zeit, war eine, das kann man das Jahrhundert übernehmen. Also das zwischen 100 und 199, das war eine goldene Zeit für Rom. Jetzt immer plus minus, also jetzt nicht so genau.
Okay. Aber 100 Jahre, sagen wir so 3-4 Generationen hat es gehalten.
Allerdings müssen wir hier einschränken und das ist bei dem Thema, das wir heute haben, wirklich, das kann man da richtig parademäßig vorführen. Man muss mit der römischen Geschichte wirklich vorsichtig sein, weil wir eben in vielen Fällen ganz wenige oder kaum vernünftige Quellen haben. Manchmal müssen wir uns stützen auf Autoren, die Zeitgenossen waren. In diesem Falle ist es Cassius Dio und Herodian. Das sind zwei sehr renommierte Historiker, sage ich jetzt mal, die die Geschichte ihrer Zeit aufgeschrieben haben. Und wir gehen dann davon aus, ähnlich wie bei Tacitus im Übrigen, dass die noch Zeitzeugen hatten und die befragt haben. Und dass die entweder es selbst erlebt haben oder Leute kannten, die es erlebt haben und die sie sozusagen befragt haben. Und das ist dann in ihre Überlieferung eingegangen. Insofern glauben wir dem, was zum Beispiel bei Tacitus steht, in gewisser Weise schon. Ich will auch mal bei Tacitus ein Beispiel anfügen. Der Tacitus hat immer geschrieben, dass die Germanen gewalttätige, fellbehangene Waldbewohner seien, die also mit äußerster Brutalität ihre Kriege führen. Dem ist mitnichten so gewesen. Das war einfach nur eine Setzung, weil er wollte sozusagen einen Gegensatz aufbauen zwischen den feinen, mit feinen Düften umwobenen Römern und diesen Waldbewohnern. Das ist natürlich Quatsch.
Aber wir haben doch bestimmt lecker nach Moos gerochen.
Ja, genau. Also, so, das zweite, also da muss man vorsichtig sein. Das zweite ist, in Rom hat es sehr oft gebrannt. Mhm. Das heißt, es sind sehr viele Quellen verloren gegangen. Manchmal gab es auch Hochwasser, da war dann der Zahn der Zeit wirklich sehr häufig dabei. Und insofern muss man wirklich vorsichtig sein mit solchen, ich sag mal, Pauschalurteilen. Weil nämlich, wenn man den letzten dieser großen Kaiser nimmt in der Zeit, Marc Aurel, dann kann man in Marc Aurel, der hat von 161 bis 180 regiert, der gehört ja zu den, ich sag mal, Philosophenkaisern geradezu, der hat so dicke Bücher geschrieben oder dicke Wälzer verfasst, die von Helmut Schmidt bis Friedrich II. Alle gelesen haben, weil er sich eben über das Regieren und über die Art und Weise, wie man ein Volk führt, ausgelassen hat. Und bei dem, wenn man den genau liest, da kann man schon erkennen, oh, so richtig gut ist es nicht mehr. Und das begann tatsächlich gegen Ende des Jahrhunderts mit der Ermordung von Kaiser Commodus. Wer je Gladiator One gesehen hat, der kennt die Geschichte. Da ist nämlich Commodus der Mittelpunkt. Ja, ist egal. So, und dieser Mord an Commodus löste einen Bürgerkrieg aus. Der wird dann auch in dem Film dargestellt. Und es folgte ihm ein Jahr später mit Septimus Severus, der erste Kaiser aus Afrika. Ja, das musst du dir vorstellen. Die Römer, die, also Wir diskutieren ja über das Imperium Romanum unter vielfältigen politischen Sichtweisen. Ja. Die AfD-Nazis machen das auch und finden das irgendwie sozusagen ein Vorbild. Aber sie haben eben völlig übersehen, dass das Imperium Romanum nur dadurch so groß und so mächtig wurde und so lange existiert hat, weil es fremde Kulturen aufgenommen hat und weil es Leute ins Land geholt hat, die ihnen geholfen haben, dieses Imperium überhaupt aufzubauen. So, und da ein Beispiel wäre der Kaiser aus Afrika. Im Übrigen ist auch Hermann der Cherusker, wird er ja genannt, ja. Ein Beispiel. Der war
Arminius.
Arminius, genau, das war ein Sohn eines Germanenfürsten, der nach Rom kam, um dort ausgebildet zu werden. Das heißt, die Römer haben sich Germanen geholt, um sie auszubilden, um sie dann in ihrem Militär einzusetzen. Also sie haben das sehr viel klüger gemacht als wir.
Mhm.
So, also der erste war, wo sozusagen die Sache allmählich losging und schief wurde, ist der Bürgerkrieg nach dem Mord an Commodus. Dann kommt Severus, der ist der erste Kaiser aus Afrika. Der hat noch so ein paar außenpolitische Erfolge gehabt, aber im Inneren des Reiches, also sagen wir auf der italienischen Halbinsel, wurde das Militär immer stärker. Weil je mehr sozusagen Unruhe sind, desto häufiger wird das Militär gerufen und je mehr Erfolge die haben, desto stärker werden sie. Jedenfalls war das damals so. Und das änderte sich dann noch einmal, als unter dem ebenfalls sehr berühmten Kaiser Caracalla die innere Struktur des Reiches dadurch verändert wurde, dass der immer mehr Leuten das römische Bürgerrecht gegeben hat. Nur mal so zum Festhalten, das römische Bürgerrecht, das war damals etwas, was in der gesamten bekannten Welt ein erstrebenswertes Gut war, weil die konnten partizipieren am politischen Geschehen, die hatten Rechte innerhalb des Reiches, sie durften mitbestimmen und sie hatten andere Steuern und andere, ich sag mal, Vorteile, dadurch, dass sie eben Teil dieses Bürgerrechts waren.
Das war ja auch der Trick, mit dem sie sehr viele Soldaten rekrutiert haben, also die ganzen Auxiliartruppen, die sie hatten, deren Deal war ja, ich glaube, wenn du 15 oder 20 Jahre hier Söldner oder in der römischen Armee dienst, dann bekommst du volle das Bürgerrecht.
Also die Germanen sind in großer Zahl ins Römische Reich eingekommen, weil sie genau in der Armee das gemacht haben, was du gerade gesagt hast. Und für sie war das total attraktiv, innerhalb dieses Imperiums Land zu besitzen und dort einen, weiß ich nicht, Bauernhof drauf zu bauen, weil sie dann eben Teil dieses gewaltigen und kulturell extrem hochstehenden römischen Imperiums war. Das ist eine Kulturblüte, da können wir uns wirklich, das kann man sich nicht groß genug vorstellen, so ähnlich wie das griechische und das persische Reich. Und natürlich auch ganz, ganz früher oder davor noch die Babylonier und dann später die in Bagdad befindlichen Islamreiche. Das waren alles kulturell sehr hochstehende, kulturelle Blüten produzierende Reiche. Und da war es wirklich sehr erstrebenswert. So, und jetzt habe ich eben gesagt, dass das Militär immer stärker wurde. Caracalla, das war der mit dem modernen oder erweiterten Bürgerrecht, der wurde 217 nach Christus ermordet. Mhm. Übrigens sind sehr viele Kaiser ermordet worden in Rom. Und daraus brach erneut Chaos aus. Also das wurde dann wirklich ein ziemlich chaotisches Verhältnis in Rom, vor allem eben auf der italienischen Halbinsel. Und dieses Chaos endete etwa ab 230, 235 in die sogenannte Reichskrise. So, in dieser Reichskrise passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Einmal dringen Germanenheere von außen ins Reich ein und plündern, insbesondere an Rhein und Donau. Mhm. Da muss man sich das so vorstellen, wir haben ja von Herrn Gauland gelernt, dass die Barbarenstämme über den Limes gestürmt sind. Das ist alles dummes Zeug, weil der Limes war teilweise kniehoch und hatte auch nicht die Funktion, alle Leute abzuhalten. Darum ging es überhaupt nicht. Der Limes war eine Kette von Holzbarrieren mit Türmen. So, und diese Türme wurden besetzt von römischen Soldaten. Und da die eben hoch waren, konnte man sehen, wenn irgendwo Truppen ankamen, dann wurde also relativ zügig entlang des Limes eine Alarmkette ausgelöst mit Reitern und Läufern und allem Möglichen oder Feuer. Und dann konnten die sozusagen die Verteidigung schnell und gut und effektiv organisieren. Das war der eine Teil. Und der andere Teil war, an diesem Limes gab es einen kulturellen und einen ökonomischen Kontaktraum mit den Germanen. Das heißt, dort wurde gehandelt und dort wurde ausgetauscht. Dort wurden Leute rekrutiert, die eben dann, wie du eben sagtest, in der römischen Armee gedient haben. Und insofern war das nicht jetzt so, dass man sich vorstellen muss, dass da Leute mit brachialer Gewalt irgendwelche Zäune kaputt gemacht haben. Also
Ceuta.
Du konntest im Grunde genommen drüber klettern, wenn du halbwegs von der Gicht befreit warst. So, in dieser Zeit sozusagen war wirkliches Chaos im Reich. Man nennt das tatsächlich auch die Reichskrise. Und es war nicht klar, ob das Imperium Romanum diese Krise übersteht, weil es tatsächlich auch im Inneren dann Strukturen gab, die eben ökonomische Krisen ausgelöst haben. Es wurde allmählich dekadent. Wir kennen ja die spätrömische Dekadenz, die seinerzeit Guido Westerwelle immer vor sich hergetragen hat. Die gab es natürlich tatsächlich, aber jetzt ist die Frage eben, daran ist das Imperium nicht zugrunde gegangen.
Vielleicht nicht Holgius Minimus, der Stadtschreiber von, weiß ich nicht, Antiochien, der wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie jeden Tag Gelage gefeiert haben.
Ja. Genau. So, und in dieser Zeit gibt es sozusagen das Hinwenden zum Militärischen, also die Soldaten werden immer mächtiger und allmählich nehmen sich die Soldaten das Recht heraus, den Kaiser zu bestimmen, weil sie sagen, wir müssen jetzt hier für euch die Kohlen aus dem Feuer holen, jetzt wollen wir auch wissen, wer unser Anführer ist, weil die Kaiser zu der Zeit sind mitgeritten, die waren mit auf den Kriegszügen und haben nicht in Rom gesessen. Und diese Soldaten wählen aus ihrer Mitte Maximus Trax.
So, jetzt diese, bitte. Wenn diese Soldaten wählen Maximus, ist das ein Rätesystem?
Nein, kein Rätesystem, okay. Das ist einfach Akklamation.
Okay.
Das ist Akklamation und das geht auch so, dass der Trax dann gesagt hat, Leute, wenn ich hier gewählt werde von euch, dann kriegt ihr einen größeren Teil der Kriegsbeute als bei meinem Konkurrenten.
Ach so, das ist wie in Amerika, dann werden die Eier billiger.
Genau dasselbe. Ja. So, und das geht im Übrigen auch für die germanischen Heeresverbände. Die haben sich angedient als Hilfstruppen oder als Kämpfer und sind dahin gegangen, wer am meisten geboten hat. Ja. So, und da diejenigen, die bieten konnten, meistens auch Konkurrenten um den Kaiserstuhl waren oder den Kaiserthron waren, hat eben derjenige die meisten Soldaten gehabt, der letztendlich auch Kaiser geworden ist. So einfach ist das. So, jetzt ist die Frage, warum heißt der Mann Trax? Ja, und die Geschichtswissenschaft geht davon aus oder ging lange Zeit davon aus, dass er aus Thrakien kam. Wahrscheinlich ist
Vermarktung hätte ich jetzt gedacht, weil Trax verkauft sich halt super. Kann man super Werbespots
machen. Ja, aber Trax. Ja, genau. Hauptsächlich im Internet.
Genau.
Ich glaube nicht, dass sie damals so gedacht haben.
Delatotius Terrae, ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, er hieß tatsächlich, also Maximus Trax, so hieß er wohl. Aber es könnte auch eine andere Bedeutung haben. Jedenfalls, ich hatte ja vorhin auf die Quellenlage hingedeutet, die ist eben dünn und oft widersprüchlich. Insofern wissen wir das nicht genau. Aber wir nennen ihn einfach Maximus Trax. Und der wird dargestellt, jedenfalls von den Zeitgenossen, ich habe die beiden ja eben genannt, Cassius Dio und Herodian, die beschreiben ihn als ungehobelt und laut und launisch und so ein richtiger Rüpel. Ja, also das könnte.
Ich muss gerade ein bisschen, weil ich habe die ganzen USA-Analogien gerade, ja.
Ja, ja. Die haben das ja auch da abgeguckt, möglicherweise jedenfalls. Aber egal, es könnte aber auch böswillig sein, weil die einfach diesen Mann kleingeschrieben oder niedergeschrieben haben. Und
falscher Stallgeruch oder?
Ja, genau. Ah, okay. Das kann, also deswegen bist du, ich sag ja, Geschichte ist in der römischen Zeit wirklich schwierig, weil du einfach, und ich komme jetzt gleich auf das Beispiel, warum, weil du wirklich darauf warten kannst, dass irgendeiner irgendwo eine Tonscherbe findet und dann ist alles anders. Mhm. Das ist jetzt etwas übertrieben gesagt, das gebe ich schon zu. Aber es ist schon so, dass man auch wirklich einfach auf dünnem, sehr, sehr dünnem Eis steht, was wir da so machen.
Und wir aber immer so, als wüssten wir es genau, was da so
natürlich,
los ist.
Natürlich, ne? Natürlich. Ein wunderbares Beispiel ist die Magistratsverfassung aus dem Jahr 300 vor Christus. Wir wissen, dass es diese gegeben hat, aber wir haben kein Original. Es gibt also keinerlei Belege dafür, dass jemand die irgendwohin aufgeschrieben hat, außer, dass sie die Geschichtsschreiber erwähnen.
Ah.
So, und wir machen aber aus dieser Magistratsverfassung im Grunde genommen die Grundlage einer modernen Verfassung, weil da ist Gewaltenteilung drin, da ist unterschiedliches Wahlrecht drin, da ist eine freie Justiz drin und so weiter und so weiter. Aber ich sag jetzt mal, ja, die hat es gegeben, ich will das auch gar nicht bestreiten, aber so richtig beweisen kann man das nicht.
Das heißt, es wäre möglich, dass wir einfach nur einen Text gefunden haben, der ein ideengeschichtliches Pamphlet gewesen sein könnte,
genau,
in dem nur drin stand, so müsste man es machen. Aber das mit dem müsste ist leider abgebrochen von der Tonscherbe.
Ja, nee, das nicht. Aber es steht schon drin, es hat dann diese Verfassung gegeben und da gab es auch Rudimente, wo man dann sehen konnte, wie die aufgeschrieben war. Mhm. Aber du hast eben kein Original sozusagen, wo jemand hingeschrieben hat, das ist die Verfassung. Das haben sie vielleicht auch gar nicht gemacht, sondern war vielleicht nur Hörensagen. Weiß man alles nicht. So. Also, jener Maximus Trax ist 235 am Start und wird 238 ermordet. Also, er ist relativ kurz Kaiser. Und, jetzt kommt es, im Jahr 235 ziehen römische Heere und germanische Heere am Harzhorn im Harz gegeneinander und legen eine gewaltige Schlacht auf den Boden des Harzes. Das findet statt im Jahr 235. Wir wissen das exakt deshalb, weil wir dort unglaublich viele Münzen gefunden haben, auf denen das Porträt von Maximus Trax abgebildet ist, der 235 bis 38 regiert hat. Das war damals üblich, weil die Kaiser, um sozusagen immer im Volk bekannt zu sein, auf die Münzen immer ihr Porträt gemacht haben, damit jeder, der eine Münze hat, ach, das ist ja unser Kaiser. Ja, ganz einfach. So, jetzt machen wir die Augen zu und sagen, oho, 235, Schlacht am Harzhorn. Ja, und wie war das denn nochmal mit dem Varus? Wir haben doch immer gehört, der Varus, 9 nach Christus, gib mir meine Legionen wieder, ist verprügelt worden von Hermann dem Cherusker, der eigentlich Arminius heißt und in der römischen Armee ausgebildet wurde. Also ein Kenner der römischen Strategie war, Militärstrategie war. Und dann wurde immer gesagt, als die Römer diese Schlacht verloren haben, gab es noch Nachfolgekriege von Kaiser Augustus, dem Berühmten, die augusteischen Kriege gegen die Germanen oder die Germanenkriege des Augustus, die dauerten bis 16 nach Christus. Und da hat er versucht, offenbar mit viel Aufwand das berühmte Germania Magna einzunehmen. Mhm. Germania Magna, kann man ungefähr sagen, ist auf der westlichen Seite begrenzt vom Rhein.
Ja.
Auf der nördlichen Seite von Nord- und Ostsee, auf der südlichen Seite ungefähr von der Donau und im Osten von den Karpaten ungefähr.
Von Karpaten, ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie Elbe, aber okay.
Oder Weichsel und Karpaten, das okay. Ist so, sagt man so. Also ein ziemlicher Brocken.
Jo.
Und in diesen Germania Magna wohnten eben Germanenstämme, die sich teilweise nicht kannten. Und auch die fälschlicherweise zu Ahnen der Deutschen gemacht werden. Das ist alles dummes Zeug.
Mhm.
Es geht nur darum zu erklären, sozusagen, dass die Deutschen eine jahrtausendelange Geschichte haben, was Quatsch ist. So, es gibt keine deutsche Geschichte über 1000 Jahre. Unfug. Darüber habe ich ja ein Buch geschrieben, da reden wir nochmal drüber. So, und kleiner Appetizer. So, also er hat offenbar versucht, Teile oder ganz Germania Magna einzunehmen, weil er tatsächlich auch möglicherweise da oben an der Elbe Hamburg, Magdeburg, diese Ecke und Zugang zur Nord- und Ostsee und so weiter wohl attraktiv waren. Dieses Vorhaben ist gescheitert. Das heißt, Germania Magna blieb weiterhin das von den Germanen besiedelte Land. Im Übrigen stammt auch der Begriff Barbaren
daher,
aus dieser Zeit, weil die Römer haben die Germanen nicht verstanden und haben gesagt, die sprechen immer so rava, 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 das verstehen wir nicht. Und daraus wurde das Wort Barbar. Die negative Konnotation ist erst viel später dazu gekommen. Das war einfach eine Begriffsbezeichnung für Leute, die außerhalb des Imperiums wohnen und nicht die lateinische Sprache sprechen. Aha. Also nichts Negatives erstmal. So, also die Geschichtswissenschaft hat gesagt, das war der letzte Versuch, dass die Römer probiert haben, die Germanen ins Reich zu integrieren mit Gewalt. Das haben die danach nie wieder probiert.
Danach haben die Germanen sich das Reich einfach genommen.
Ja, genau. Das ist dann, also bei 470 ist es ja dann eingenommen worden von einem germanischen Söldner namens Odoaker. Ist Westrom erledigt. Wir gehen wieder zurück ins Jahr 16. Da hört nach der Geschichtsauffassung bis vor wenigen Jahren, hört es auf mit den römischen Versuchen, Germanien einzunehmen. Jetzt aber finden wir im Jahr 235 eine Schlacht am Harzhorn. Und da stellt man dann fest, guck mal einer an, die Römer hatten ja doch noch Bock auf Germania Magna. Mhm. Und haben es doch nochmal probiert einzunehmen und sind mit einem riesigen Aufwand dahin gezogen. Ja? Und haben auf einmal festgestellt, wir können die Germanen ja doch schlagen. Und haben sie auch geschlagen. Die Schlacht am Harzhorn geht mit einem Sieg der Römer zu Ende. Aber es folgt daraus nicht die Besetzung. Also jedenfalls wissen wir nichts davon. Das könnte noch beim nächsten Fund dann herauskommen. Das ist zwar jetzt nur für Historiker interessant und für den normalen Menschen ist das scheißegal, ob die jetzt 516 nach Christus aufgehört haben oder 235.
Nee, finde ich gar nicht, weil das sagt ja auch was über die innere Verfasstheit eines solchen Reiches aus.
Absolut. Also es war sehr viel stärker, als wir uns das gedacht haben. Wir hatten gedacht, oder die Geschichtsschreibung hat gedacht, in dieser Reichskrise im dritten Jahrhundert befinden wir uns ja, sind die so mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass auf derartige Veranstaltungen verzichtet werden musste, weil sie einfach die Kapazitäten gar nicht hatten. Das stimmt aber offenbar nicht.
Na, vielleicht ja doch. Und zwar waren sie so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie keine andere Wahl gesehen haben, als die berühmte außenpolitische Krise zu inszenieren, um von innenpolitischen Krisen abzulenken. Das ist ja so ein Motiv, das sehen wir da. Darüber musste ja sogar, wie hieß sie denn, Hertha Däubler-Gmelin zurücktreten, über diese Erkenntnis.
Ich weiß. Aber ich sag mal so, das kann sein. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Mhm. Was ich beurteilen kann, ist, wir haben dort eine Reichskrise, über die sage ich auch gleich noch was. Wir haben die Schlacht am Harzhorn. Dort finden wir jede Menge, wirklich unendliche Mengen von Speerspitzen, von Reitersporen, von Halfterteilen. Also du siehst, in welche Richtung die Speere geflogen sind. Du siehst Abschussvorrichtungen dieser Geschosse. Die hatten ja so Spanndinger, wo man also Pfeile mit Feuer dran losschießen konnte. Die haben den Berg runter verteidigt. Das kann man alles sehen, weil man hat gefunden, wie die Speere liegen. Ja, die liegen einfach so, patsch, sind sie in die Erde gefallen. Und da sind sie 2000 Jahre geblieben und dann hat man sie ausgebuddelt, so wie sie damals reingefallen sind. Da hast du hunderte von und dann weißt du, aha, die Römer standen da oben, die Germanen standen da hinten und von da sind welche gekommen. Und du kannst die Schlacht genau rekonstruieren. Wer das machen möchte, es gibt ein wunderbares Museum am Harzhorn, da kann man hin und sich das angucken. Es gibt auch ein dickes Buch darüber. Also es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Mit der Conclusio für mich, der ich das ja nur so immer oberflächlich betrachte.
Für mich ist das immer noch sehr tief, ja.
Ja, ja. Heißt es einfach nur, das Imperium Romanum war im dritten Jahrhundert zwar von der Reichskrise befallen und die war wirklich stark, aber es hat immer noch die Kraft und die Macht gehabt, in Germanien eine gewaltige Schlacht zu führen, bei der es sicherlich auch sehr viele Tote gegeben hat. Diese Reichskrise, die wird eingegrenzt mit dem Jahr 235 ungefähr, das kann man nicht so genau sagen, und Ende 284, also ungefähr 50 Jahre. Und in diesen 50 Jahren gab es Prügeleien mit den Germanen in Magna Germania. Es gab Streit und Kriege mit den persischen Sassaniden. Persien war ein riesiges Reich, war zwar nicht mehr so groß wie irgendwann mal ganz früher, aber es war immer noch ein großes Reich. In Mesopotamien bedrohten die Perser das Imperium, also das ist die Gegend, ich sag mal, Irak, Levante, ungefähr so ist Mesopotamien. Mhm. Und damit befand sich das Imperium Romanum in einem Zwei-Fronten-Krieg. Und dieses ging an die Grenze des Leistbaren. Auf der einen Seite die Germanen, auf der anderen Seite die Sassaniden. Und das hatte wirklich gewaltige Konsequenzen, bevor es dann wieder zur Ruhe gekommen ist, dass es phasenweise Abspaltung gab. Also dieses Imperium, wo wir im zweiten Jahrhundert gesagt haben, das ist das größte jemals dagewesene Imperium, bröckelte an seinen Rändern. Also Gallien zum Beispiel machte sich selbstständig, da wo heute Frankreich ist. Mhm. Syrien machte sich teilweise selbstständig. Es gab an mehreren Stellen gleichzeitig Bürgerkriege. Es gab unglaubliche wirtschaftliche Probleme, weil das Militär gewaltiges Geld beanspruchte. Und diese wirtschaftlichen Probleme lösten Unruhen, Aufstände und ja einfach Streit aus. Und das hat wirklich Jahre gedauert, bis der römische Senat auf Ideen gekommen ist, wie man durch Reformpolitik diese Streitereien wieder allmählich beenden konnte. Und es hat dann immer noch 20 Jahre gedauert, bis sie Staat und Kaisertum so stabilisiert haben, dass das gesamte System gerettet werden konnte. Und im Jahr 285 ist dieser Prozess beendet und damit beginnt die Spätantike.
Ah.
Weil jetzt klar ist, es gibt innerhalb dieses gewaltigen Imperiums natürlich Bestrebungen, ich sag mal, Autonomie zu erlangen.
Ja.
Ich will mal ein aktuelles Beispiel nehmen, die Ukraine. Da sagen ja die Russen, die gibt's eigentlich gar nicht. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch, weil seit dem 18. Jahrhundert wissen wir von ukrainischen Nationalbestrebungen. Also die wollten, es gab in der Ukraine eine Nationalbewegung, die einen eigenen Staat haben wollte. Und zwar schon lange, bevor Herr Putin jemals geplant war. Und immer noch, wir befinden uns natürlich im Zarenreich immer noch. So, und das war zum ersten Mal so, dass man da merkte, okay, jetzt beginnen Bestrebungen, die dann letzten Endes, ja, in das Gesicht Europas münden, das wir so, ich sag mal, 200-300 Jahre später kennen. Da sind dann die Merowinger, da sind dann die Franken. Also überall auf dem Gebiet, wo das Imperium Romanum war, da bilden sich eben eigene Staaten an der Levante oder am nördlichen Rand Afrikas. In Spanien beginnt es und so. Also es sind alles so Dinge, die sich dann daraus herauskristallisieren. Und die sind ja alle bis zum heutigen Tage, ich sag mal, strukturiert und grundiert vom ehemaligen Imperium Romanum, aus dem Europa sozusagen herausgeklettert ist. Und ich mache jetzt Schluss mit einem Sinnbild. Das kommt auch ungefähr aus dieser Zeit. Seit Caesars Zeiten, also ungefähr 50 vor Christus, sind die Römer ja in Hispania, also in Spanien, und sie bauen dort überall Militärlager und befestigte kleine Städtchen, und Teile dieser Städte sind immer ein sehr schön ausgebautes Straßennetz, es gibt eine Kanalisation, es gibt Wasserleitungen und es gibt ein Amphitheater. Und das Amphitheater ist meistens in der Mitte, weil sich dort alle Leute treffen können, da werden erbauliche Dinge getrieben, aber eben auch politische Veranstaltungen. Und irgendwann müssen die Römer abziehen, weil eben die Gallier die Nachfolge antreten. Diese Stadt Arles wird verlassen von den Römern und in der Mitte bleibt aber das Amphitheater stehen, weil das kaputt machen, machen sie auch nicht, also sie lassen es einfach stehen. So, und jetzt haben die Bürger, die danach nach Arles kamen, gesagt, auch das ist gar nicht so schlecht, da leben wir jetzt mal in diesem Amphitheater, das ist dann wie eine Stadtmauer, und haben ihre kleinen Buden und Häuschen in dieses Amphitheater gebaut. Und jetzt kommt ein wunderschönes Sinnbild. Diese Stadt wurde immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann war der Platz innen zu klein, war zu wenig Platz. Also fingen sie an, aus diesem Amphitheater rauszugehen und drumherum zu bauen. Und das ist Europa. Das ist drumherum gebaut um das römische Erbe, nämlich dieses Amphitheater von Arles. Heute leben da 1 Million Leute oder sowas. Und die Häuser sind um das Amphitheater herum gebaut. Also das moderne Europa ist sozusagen aus dem Schoß des römischen Imperiums herausgekrochen und hat sich drumherum als eine ganz wunderbare, sehr diverse Kultur angesiedelt und ist aber immer noch Teil dieses alten Imperiums. Das ist sozusagen das Sinnbild des Amphitheaters von Arles. Und damit endet auch die heutige Ausgabe von Geschichtsunterricht.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 24. Februar 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
redet, ist nicht tot.